Meine Predigt für heute habe ich überschrieben mit Gott hat das letzte Wort. Oder Gott hat immer das letzte Wort. Und wir werden uns heute wieder eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen. Aus 2. Samuel 15. In unserer alten Lutherbibel auf der Seite 476. Es geht um den König David. Und es geht mir in diesem Text vor allem um die Tatsache, dass wir uns in unserem Leben immer wieder in Situationen sind, in denen wir uns entscheiden müssen. Vor allem, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir unter Druck sind, dann kommt es ja sehr darauf an, dass wir die richtige Entscheidung treffen und vor allem, dass wir auf die richtigen Ratgeber hören. Denn wer in Not ist, der möchte ja so schnell wie möglich aus dieser Not wieder herauskommen. Und dann ist immer die Frage, was tue ich jetzt? Wem höre ich jetzt zu? Wen frage ich? Gehe ich zu den Experten? Höre ich auf die Wissenschaft? Höre ich auf einen Psychologen? Höre ich auf das, was die Mehrheit der Menschen tun? Höre ich auf das, was mir gute Freunde raten? Leider hören wir viel zu oft auf das, was Menschen sagen oder auf das, was die Gesellschaft sagt. Und wir orientieren uns an dem, was uns Spaß macht. Und wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Aber wir hören nicht auf den lebendigen Gott. Dabei macht die Bibel klar, dass es nur einen richtigen Rat gibt. Es gibt nur einen, auf den wir hören sollten. Und das ist der lebendige Gott. Sprüche 19, 21. Es sind viele Anschläge oder Pläne in eines Mannes Herz, aber der Rat des Herrn bleibet stehen. Alle Pläne von uns Menschen mögen noch so ausgeklügelt und klug sein, aber das Einzige, was Bestand hat, das Einzige, was uns wirklich hilft, ist das, was der Herr will. Sein Rat hat immer Bestand. Seine Weisheit übertrifft alle menschlichen Überlegungen. Was unser Herr will, das hilft dir wirklich weiter. Und nur was der Herr will, ist das, was dich aus der Not herausführt, auch wenn wir das oft nicht glauben wollen. Manchmal glauben wir ja, dass wir klüger sind wie Gott. Wir wollen nicht auf die Hilfe des Herrn warten und wir nehmen eine Abkürzung. Wir beten für unsere Anliegen und dann haben wir den Eindruck, dass Gott für die Erhörung unserer Gebete viel zu viel Zeit braucht und dann helfen wir nach. Wie oft machen wir als Christen das, wenn es um die Partnerwahl geht? Da beten wir für einen Partner und wir bitten Gott, dass er uns einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau schenkt, aber dann gehen wir eigene Wege, weil unserer Ansicht nach unser Herr zu langsam ist. Und am Ende bringen wir uns selber in große Not und unsere ganze Familie. Keiner soll glauben, sagt die Bibel, dass Gottes Rat und seine Maßstäbe ungestraft außer Kraft gesetzt werden. Es ist nichts als Stolz und Hochmut gepaart mit großer Ungeduld, wenn wir Gottes Wort und seinen Willen ignorieren. Eigene Wege des Ungehorsams zerstören uns immer selber. Jede Entscheidung, die sich dem Wort Gottes widersetzt, ist zum Scheitern verurteilt. Psalm 33, Vers 10. Der Herr macht zunichte der Heidenrat und wendet die Gedanken der Völker. Aber der Rat des Herrn bleibet ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Der Herr macht zunichte der Heidenrat. Das heißt, der Herr zerstört alle Wege, die wir ohne ihn gehen. Der Herr macht, das macht der Herr, auch bei dir und mir. Und gegen Gott kannst du ja niemals gewinnen. Deshalb versuche es erst gar nicht. Alle eigenen Wege sind immer eine Sackgasse. Das ist immer so. Nur das, was unser Herr will, sagt die Bibel, bleibt ewig bestehen. Nur das, was unser Herr für gut und richtig hält, hat Bestand und bleibt für alle Ewigkeit die richtige Entscheidung. Deshalb, wenn du keinen Fehler in deinem Leben machen möchtest, tue das, was der Herr sagt. Höre auf sein Wort. Lies in seinem Wort. Forsche darin nach, was er von dir haben will. Alles, was du ohne Gott versuchst, wird scheitern. Alle eigenen Wege, die sich Gott und seinem Wort widersetzen, sind zum Scheitern verurteilt. Wir könnten uns so viel Herzeleid und Not in unserem Leben ersparen, wenn wir endlich verstehen würden und annehmen würden, dass unser Herr immer recht hat. Sprüche 21,30. Ein ganz kurzer Vers. Es hilft keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat wider den Herrn. Habt ihr gehört? Es hilft keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat wider den Herrn. Keine menschliche Weisheit, kein überragender Verstand, keine noch so klugen Ratgeber werden dem Ratschluss Gottes standhalten. Gottlose Menschen werden gegen Gott niemals Recht behalten. Gar nie werden sie Recht behalten. Das müssen wir uns einprägen. Wenn du das nicht glaubst, dann wird dir Gott das schmerzhaft beibringen müssen. Gott ist kein Hampelmann. Kein Mensch kann sich mit aller Klugheit Gott widersetzen und ihn umstimmen oder beeindrucken. Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch säe, das wird er ernten. Deshalb sagt Gottes Wort, Sprüche 3, Vers 5 bis 7, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Diesen Vers müssen wir uns ganz tief einprägen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand irrt sich, wenn er sich Gott und seinem Wort widersetzt. Wir haben doch keine Ahnung, um wie viel Segen wir uns als Christen bringen, nur weil wir eigene Wege des Ungehorsams gehen. So gerne würde uns Gott reich segnen, so gerne würde er unsere Gebete erhören, aber wir glauben ihm nicht. Wir gehen unseren Weg des Ungehorsams. Wir wollen das, was wir wollen, jetzt und sofort. Wir akzeptieren uns nicht, dass Gott zu unseren Wünschen manchmal Nein sagt, weil er es gut mit uns meint. Und dann bringen wir große Not über unser Leben. Ich kann mich an kein Beispiel in meinem Leben erinnern, an dem nicht Gott am Ende Recht hatte. Und bei dir ist das genauso. Deshalb gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Frage immer zuerst, was der Herr will. Frage immer, was er tun würde und welchen Weg er gehen würde. Wenn du das tust, dann wird er dich recht führen. Wenn du dich immer an seinem Wort orientierst, dann gehst du den besten Weg für dich selber. Dieser Weg ist nicht immer einfach. Dieser Weg ist in den Augen vieler Menschen eine große Dummheit. Aber dieser Weg ist immer richtig. Dieser Weg ist immer das Beste, was wir uns antun können. Deshalb, dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Glaube nicht, dass du besser weißt, was gut für dich ist. Glaube nicht, dass Gott sich geirrt hat. Glaube nicht, dass Gottes Wort eine Ausnahme macht für dich. Stattdessen fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Gott verbündet sich niemals mit der Sünde. Gott macht niemals einen faulen Kompromiss. Dünke dich nicht, weise zu sein. Glaube nicht, dass du besser weißt, wie Gott es in seinem Wort gesagt hat. Dein Verstand und deine Gedanken sind irregeleitet, wenn sie Gottes Wort widersprechen. Das ist immer so. Und zwar immer und ohne Ausnahme. Es ist einfach so, Sprüche 21,30. Es hilft keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat wider den Herrn. Gegen den Rat Gottes hilft nichts, gar nichts. Egal wie schlecht wir im Augenblick aussehen oder wie schlecht es für uns selber aussieht. Das hat auch König David erlebt. Der König David hatte große Höhen und gewaltige Tiefen in seinem Leben. David erlebte den Sieg über Goliath, den er im Auftrag Gottes mit einer Steinschleuder und einem Stein zu Fall brachte. Aber David erlebte auch, wie er danach lange von Saul verfolgt wurde, der ihn umbringen wollte. Und der König David erlebte auch, wie sein eigener Sohn Absalom ihn aus dem Amt jagen wollte. Und wie dann Gott zeigte, dass noch so kluge Ratgeber keine Chance haben, wenn sie sich gegen den allmächtigen Gott stellen. Mein erster Punkt: vom eigenen Sohn verleumdet, schlecht gemacht und hintergangen. 2. Samuel 15, Vers 1 bis 6. Und es begab sich, dass Absalom ließ ihm machen Wagen und Rosse und 50 Mann, die seine Trabanten waren. Und Absalom machte sich also des Morgens früh auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Handel hatte, dass er zum Könige vor Gericht kommen sollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach: Aus welcher Stadt bist du? Wenn dann der sprach: Dein Knecht ist aus der Stämme Israel einem, so sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine Sache ist recht und schlecht, aber du hast kein Verhör vom König oder kein Gehör beim König. Und Absalom sprach: O, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jedermann zu mir käme, der eine Sache und Gericht hat, dass ich ihm zum Rechten hülfe. Und wenn jemand sich zu ihm tat, dass er ihn wollte anbeten, so reckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Auf die Weise tat Absalom dem ganzen Israel, wenn sie kamen vor Gericht zum Könige, und stahl also das Herz der Männer Israels. Absalom wollte König werden, und dafür war ihm jedes Mittel recht. Und er tat alles, um dies zu erreichen. Er legte sich ein beeindruckendes Gefolge zu. Wo immer er auftrat, kam er mit Wagen und Rossen und 50 Mann, die für ihn da waren, die bereit waren, für ihn zu kämpfen. Absaloms äußere Erscheinung versetzte die Menschen ins Staunen. Was war das für ein Mann? Und vom frühen Morgen bis zum späten Abend hatte er nur ein Ziel und eine Aufgabe. Er sagte den Menschen, dass sein Vater David keine Zeit für ihre rechtlichen Angelegenheiten und Nöte hatte und dass er der Einzige in Israel war, der sich wirklich für sie interessierte und dem es wichtig war, dass es ihnen gut ging und sie zu ihrem Recht kämen. Absalom klagte und schimpfte hinter dem Rücken von David und er sagte den Menschen, dass wenn er selber König wäre, die Menschen die Gerechtigkeit bekommen würden, die sie verdient hätten. So erzählte Absalom nichts als Schlechtes über seinen Vater David. Absalom hat David auf schlimmste Weise verleumdet und die Masse der Menschen glaubte Absalom. Weil Absalom das über Jahrzehnte getan hat, 40 Jahre lang lesen wir später. Wo er nur konnte, hat er schlecht über seinen Vater David geredet. Und das hinterließ Spuren bei den Leuten, die alle vom Auftreten und Reden Absaloms beeindruckt waren. Und so lesen wir in Vers 6, auf die Weise tat Absalom dem ganzen Israel, wenn sie kamen vor Gericht zum Könige und stahl also das Herz der Männer Israels. Absalom stiehlt die Herzen der Leute durch Verleumdung und Lüge. Sprüche 16, 28. Ein verkehrter Mensch richtet Hader an, Streit an. Und ein Verleumder macht Fürsten uneins. Genau das tat Absalom und das wollte er auch. Und als wäre das nicht genug gewesen, ging Absalom nach 40 Jahren noch einen Schritt weiter. Er plante, seinen Vater, den König David, aus dem Amt zu jagen. Und so lesen wir in 2. Samuel 15, ab Vers 7, nach 40 Jahren sprach Absalom zum Könige: Ich will hingehen und mein Gelübde zu Hebron ausrichten, das ich dem Herrn gelobet habe. Denn dein Knecht tat ein Gelübde, da ich zu Gesu in Syrien wohnte und sprach: Wenn mich der Herr wieder in Jerusalem bringet, so will ich dem Herrn einen Gottesdienst tun. Der König sprach zu ihm: Gehe hin mit Frieden. Und er machte sich auf und ging gen Hebron. Absalom sagt zu David: Ich gehe nach Hebron und dort werde ich einen Gottesdienst feiern. Das hört er sich doch super an, fromm an. Da könnte man doch nichts dagegen sagen. Aber es war alles erstunken und erlogen. Was er vorhatte, hatte mit einem Gottesdienst, den Gott ehrt und Gott anbetet, überhaupt nichts zu tun. In Vers 11 lesen wir, dass 200 Leute den Absalom begleitet haben, die nichts von den Umsturzplänen Absaloms wussten, dass er sich in Hebron zum König machen wollte. Und dann lesen wir in Vers 12, Absalom aber sandte auch nach Ahitophel, den Gileoniten, Davids Rat oder Ratgeber aus seiner Stadt Gilo. Da er nun die Opfer tat, ward der Bund stark und das Volk lief zu und mehrte sich mit Absalom. Hier kommt zum ersten Mal der Name Ahitophel vor. Ahitophel, ein kluger Mann, ein anerkannter Ratgeber in ganz Israel. In 2. Samuel 16 steht über Ahitophel: Zu der Zeit, wenn Ahitophel einen Rat gab, das war, als wenn man Gott um etwas gefragt hätte. Das heißt, Davids Ratgeber Ahitophel war anerkannt, so klug, dass die Menschen sagen, der Rat Ahitophels ist wie der Rat Gottes. Und Absalom nahm den Ahitophel mit zu seinem Gottesdienst, weil er wusste, dass er seinen Rat brauchen würde. Schließlich wollte Absalom, dass sein Putsch gegen David erfolgreich war. Und als Absalom in seinem Gottesdienst Opfer brachte und sich vor allen, die da waren, so richtig in Szene setzte, da waren alle Menschen von dem, wie Absalom das gemacht hatte, total beeindruckt. Das Volk lief Absalom zu und mehrte sich. Alle kannten Absalom. Sein Aussehen musste gewaltig gewesen sein. Er hatte lange wallendes Haar. Er konnte gut reden und sich super verkaufen. Sein Gottesdienst, seine Opfer waren mitreißend. Die Stimmung war gigantisch. Alle waren überzeugt, dass Absalom ein frommer Mann war, ein guter König. Auch wenn es Absalom keine Sekunde darum ging, Gott ein Opfer zu bringen. Es ging um ihn, um die Show vor den Leuten, Menschen zu beeindrucken, sich zu inszenieren. Mein zweiter Punkt, Davids Flucht, Demütigung und Trauer. Wir lesen weiter in 2. Samuel 15, ab Vers 13. Da kam einer, der sagte es David an und sprach: Das Herz jedermanns in Israel folget Absalom nach. David sprach aber zu allen seinen Knechten, die bei ihm waren, zu Jerusalem: Auf, lasst uns fliehen, denn hier wird keinen drin sein vor Absalom. Eilet, dass wir gehen, dass es uns nicht übereile und ergreife uns und treibe ein Unglück auf uns. Schlage die Stadt mit der Schärfe des Schwerts. David hörte, dass Absalom einen Putsch plant und dass er keine Chance gegen ihn hatte. Denn Absalom hatte die große Mehrheit der Leute hinter sich. Jeder folgte Absalom. Absaloms Verleugnung war erfolgreich. Und David kannte seinen Sohn. Er wusste, dass Absalom nicht davor zurückschrecken würde, Blut zu vergießen, und bereit war, ihn und seine Leute umzubringen. Und weil David Blutvergießen in der Familie um jeden Preis verhindern wollte, deshalb entscheidet er sich zu fliehen. Was war das für eine Demütigung? Alle haben das mitbekommen. Der Vater flieht vor dem eigenen Sohn aus dem Königspalast. Vers 23, und das ganze Land weinete mit lauter Stimme und alles Volk ging mit. Und der König ging über den Bach Kidron und alles Volk ging vor auf dem Wege, die zur Wüste geht. Haben wir das gelesen? Das ganze Land weinte mit lauter Stimme. Absalom, der Verleumder, hatte eine große Spaltung herbeigeführt. Wir haben vorher gelesen, Sprüche 16, 28, ein Verleumder macht Fürsten uneins. Alles sah wie eine große Niederlage aus. Die Mehrheit war gegen David. David musste wie ein Verbrecher fliehen vor dem eigenen Sohn, vor der eigenen Familie, vor den eigenen Brüdern. 2. Samuel 15, Vers 30. David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllet, und er ging barfuß. Dazu alles Volk, das bei ihm war, hatte ein jeglicher sein Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Und da es David angesagt war, dass Ahitophel im Bunde mit Absalom war, sprach er: Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Narrheit. Unendliche Trauer, unsagbare Schmerzen hinterließ das Werk des Verleumders, das ein Bild für den Satan ist. Und dann war auch noch Ahitophel im Bunde mit Absalom. Das heißt, Absalom hatte die besten Leute, die besten Ratgeber, die besten Voraussetzungen, um einen großen Sieg über David zu erringen. Und was macht David? David betet: Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Narrheit. Herr, greife ein und sorge dafür, dass dem Absalom alle Weisheit, alle Klugheit und alle Übermacht nichts bringt. Und dann begegnet David dem Husai, der auch sein Ratgeber war und ein Freund Davids war, und den er danach Jerusalem schickte, um den Ratschlag Ahitophels zunichte zu machen. Wir lesen in 2. Samuel 15 ab Vers 32. Und da David auf die Höhe kam, da man Gott pflegte anzubeten, siehe, da begegnete ihm Husai, der Arachiter, mit zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm: Wenn du mit mir gehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber wieder in die Stadt gingest, nach Jerusalem, und sprichst zu Absalom: Ich bin dein Knecht, ich will des Königs sein, der ich deines Vaters Knecht war zu der Zeit, will nun dein Knecht sein, so würdest du mir zu gut den Ratschlag Ahitophels zunichte machen. Und dann lesen wir ein paar Verse später, in Vers 37, also kam Husai, der Freund Davids, in die Stadt und Absalom kam gen Jerusalem. Wir lesen dann am Anfang von 2. Samuel 16, wie David von den Menschen, die ihm bei der Flucht begegnet sind, beleidigt wurde, gedemütigt, verflucht wurde. Simei fluchte ihm, bewarf ihn mit Steinen und Erde. Das alles musste David über sich ergehen lassen. Das alles hatte Gott zugelassen. Und David sagt seinen Leuten, die Simei umbringen wollten, In 2. Samuel 16, Vers 11, und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe kommen ist, steht mir nach meinem Leben. Warum nicht auch jetzt der Sohn Jeminis? Lasst ihn bezähmen, denn er fluchte, denn der Herr hat es ihm geheißen. David nimmt die Demütigung an. David übergibt alles in die Hand Gottes. David weiß, dass er selber auch ein elender Sünder ist, der ganz auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Und David weiß auch, dass Gott einen guten Plan mit seinem Leben hat, auch wenn alles wie eine große Niederlage aussah. Kennen wir das auch in unserem Leben? Alles ist gegen dich. Alles ist verloren. Man jagt dich davon. Man verleumdet dich, tut dir Unrecht. Wir alle kennen das. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und was machen wir dann? Dann fliehen wir zu unserem Gott im Gebet. Wir fliehen in sein Wort, dass er uns tröstet und ermutigt. Wir beten gemeinsam mit unseren Geschwistern, die mit uns Jesus nachfolgen. Und dann warten wir auf das Eingreifen Gottes. Denn Gottes Rat ist wunderbar und sein Verstand ist unausforschlich. Jesaja 28, 29, sein Rat ist wunderbarlich und er führe es herrlich hinaus. Gottes Wege sind immer gut. Gottes Plan ist immer das Beste für uns. Gott führt es herrlich hinaus. Besser geht nicht. Was Gott geplant hat, ist nicht in Worte zu fassen. Was er tut, ist einfach wunderbar. Auch wenn alles wie eine verlorene Schlacht aussieht. Unser Herr steht zu seinen Kindern. Und unser Herr ist stärker als alle Angriffe Satans und alle Mächte der Finsternis. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Deshalb Hebräer 10, Vers 35 bis 36, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Höre nie auf, deinem Herrn zu vertrauen. Gar nie. Er macht nie einen Fehler. Deshalb seid geduldig. Gott kommt nie zu spät. Geduld aber ist euch Not. Haltet immer am Gehorsam Gott gegenüber fest, auch wenn es euch sinnlos erscheint. Denn ihr werdet die Verheißung empfangen. Gott steht immer zu seinen Kindern. Egal wie verloren die Schlacht aussieht. Und dann mein dritter und letzter Punkt. Gott vernichtet Absalom, den Verleumder, trotz bester Ratgeber. Absalom ist inzwischen in Jerusalem angekommen. Er hat den Königspalast eingenommen. Alles läuft nach Plan. Und Absalom sagt Ahitophel, was er tun soll. 2. Samuel 16, 20. Und Absalom sprach zu Ahitophel, rate zu, was soll ich tun? Absalom fragt den Mann, der einen Rat gab, als wenn man Gott gefragt hätte. Aber Ahitophel war nicht Gott. Und Ahitophel hat gegen den Rat Gottes keine Chance. Den ersten Rat, den Ahitophel dem Absalom gab, war der Rat mit den 10 Nebenfrauen von David, die er im Palast zurückgelassen hatte, öffentlich auf dem Dach zu schlafen, als Demütigung vor David, damit alle Israeliten es sahen. Solch eine Tat, die an sich schon entehrend war, würde eine unaussprechliche Beleidigung vor David sein, eine Versöhnung unmöglich machen und einen direkten Anspruch auf den Thron darstellen. Und Absalom nahm den Rat an, indem er in den königlichen Harem ging, vor den Augen von ganz Israel. Was an diesem Rat gut war, ist mir schleierhaft. Göttlich war dieser Rat auf keinen Fall. Wir wissen aber, aus 2. Samuel 11, Vers 3 und 2. Samuel 23, Vers 34, dass Ahitophel der Großvater Bathsebas war. Bathseba mit der David den Ehebruch begangen hatte. Deshalb können wir davon ausgehen, dass Ahitophel mit seinem Rat sich an David rächen wollte. Ahitophels Rat war auf keinen Fall klug und auf keinen Fall hilfreich, weil er von Wut und Hass geprägt war. Und dann gab Ahitophel noch einen Ratschlag. 2. Samuel 17, Vers 1. Und Ahitophel sprach zu Absalom: Ich will 12.000 Mann auslesen und mich aufmachen und David nachjagen bei der Nacht und will ihn überfallen, weil er matt und lass ist. Wenn ich ihn dann erschrecke, dass alles Volk, so bei ihm ist, flieht, will ich den König alleine schlagen. Also Ahitophel wollte selber mit 12.000 Mann David bei Nacht überfallen und schlagen, weil er davon ausging, dass David entmutigt und nicht mehr war und keinen Mut hatte, sich richtig zu wehren. Aber Absalom wollte auch noch Husai, den Freund Davids, hören, was er für einen Rat gab. Und so lesen wir in 2. Samuel 17, Vers 7, da sprach Husai zu Absalom: Es ist nicht ein guter Rat, den Ahitophel auf diesmal gegeben hat. Vers 11, aber das rate ich, dass du zu dir versammelst ganz Israel, von Dan an bis gen Beersheba, so viel als der Sand am Meer, und deine Person ziehe unter ihnen. So wollen wir ihn überfallen, an welchem Ort wir ihn finden, und wollen über ihn kommen, wie der Tau auf die Erde fällt, dass wir an ihm und allen seinen Männern nicht einen übrig lassen. Und dann lesen wir in Vers 14, da sprach Absalom und jedermann in Israel: Der Rat Husais des Archiaten ist besser denn Ahitophels Rat. Aber der Herr schickte es also, dass der gute Rat Ahitophels verhindert würde, auf dass der Herr Unglück über Absalom brächte. Absalom hatte gute Ratgeber. Und der Herr schickte es so, dass er auf den hörte, der Unglück über ihn brachte. Und das war dann auch so. Wir lesen in 2. Samuel 18, wie Absalom von David und seinen Leuten in einer großen Schlacht vernichtend geschlagen wurde. Es starben 20.000 Menschen. Und Absalom floh auf einem Esel. Und wir lesen in 2. Samuel 18, Vers 9. Und Absalom begegnete den Knechten Davids und ritt auf einem Maul, auf einem Esel. Und da das Maul unter einer großen, dicke Eiche kam, behing sein Haupt an der Eiche und schwebte zwischen Himmel und Erde, aber sein Maul lief unter ihm weg. Da das ein Mann sah, sagte er es Joab an und sprach: Siehe, ich sah Absalom an einer Eiche hangen. Vers 14, da nahm Joab 3 Spieße in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, da er noch lebte an der Eiche. Und 10 Knaben, Joabs Waffenträger, machten sich umher und schlugen ihn zu Tode. Absalom, der Verleumder und Verräter, stirbt vollkommen wehrlos, weil er sich an seinen Haaren in einem Baum verfangen hatte. Was wie eine große Übermacht aussah, wie eine vollkommen hoffnungslose Situation, hat Gott über Nacht auf den Kopf gestellt. Und was geschah mit Ahitophel, der einen Rat gab, als wenn man Gott gefragt hätte? 2. Samuel 17, 23. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht fortgegangen war, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und beschickte sein Haus und hing sich und starb und ward begraben in seines Vaters Grab. Auch Ahitophel richtete sich selber. Er hängte sich auf und starb. Voller Hass über seinen verschmähten Rat bringt er sich selber um. Wie konnte das passieren? Weil kein Mensch gegen Gottes guten Rat bestehen kann. Kein Mensch kann sich in aller seiner Klugheit der Weisheit Gottes widersetzen oder ihr standhalten. Erinnern wir uns, wie hoffnungslos die Situation aussah, als David im Königspalast fliehen musste. Erinnern wir uns noch an die Tränen, an die totale Verzweiflung Davids, an diese Demütigung. Wenn uns Gott aus einer großen Not geholfen hat, dann vergessen wir so schnell, wie dreckig es uns gegangen ist, wie sehr wir gelitten haben. Vergessen wir nie, was wir schon alles durchgemacht haben. Vergessen wir nie, wie Gott uns in all diesen Situationen geholfen hat. Unser Herr ist treu. Er steht immer zu seinen Kindern. Das hat er uns versprochen. Dass wir hier auf dem Eisberg sind, ist ein großes Wunder. Ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Wir haben das nicht verdient. Wir sind doch nicht besser wie die anderen Leute. Aber wir haben einen Vater, der uns lieb hat und der unsere Tränen, unsere Schmerzen, unsere Verleumdungen, die wir über uns ergehen lassen mussten, unsere Demütigungen, alle gesehen hat. Und er hat alles wunderbar gemacht. So treu ist Jesus. Seine Wege sind immer die besten. Er führt es immer herrlich hinaus. Deshalb prägen wir uns ein, was im Psalm 1 steht. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzet an den Wasserbächen, der seine Frucht bringe zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Folge nicht dem Rat der Gottlosen. Folge nicht dem Rat dieser Welt. Geh nicht den Weg der Sünde. Halte dich immer an Gott und seinem Wort. Vertraue immer auf deinen Gott. Er wird Recht behalten. Er wird immer Recht behalten. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Worte werden niemals vergehen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, weil er einen guten Plan für uns hat. Aber der gottlosen Weg vergeht, egal wie es am Anfang ausgesehen hat, egal wie groß die Überlegenheit war. Deshalb wünschen wir jedem Menschen, dass er mit Jesus lebt und zu Jesus gehört, dass er auch Gottes Führung und Gottes Hilfe erleben kann, wie wir das erleben können. Denn nur wer zu Jesus gehört, hat einen Platz im Himmel. Nur wer Vergebung seiner Schuld hat und Buße getan hat, hat ewiges Leben. Alle anderen Menschen werden von Gott gerichtet und kommen in die Hölle. Jede andere Interpretation der Bibel ist eine Irrlehre, weil dann immer Aussagen der Bibel weggelassen werden müssen. Deshalb bitten wir im Auftrag Gottes jeden Menschen, seinen Stolz zu begraben, Vergebung und Schuld anzunehmen, darum zu bitten, Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen. Das ist das Wichtigste. Und dann gehe den Weg Gottes, wie es in seinem Wort beschrieben ist, den Weg der Wahrheit, den Weg, der das Allerbeste für dich ist, was du dir in deinem Leben niemals vorstellen kannst. Deshalb sagt Paulus in Römer 11, Vers 33 bis 34, Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beide der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Gottes Wege sind unausforschlich. Versuche sie nicht zu verstehen. Glaube, es sind die besten Wege für dich. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Du wirst es im Rückblick erkennen. Danken wir Gott dafür. Ihm gehört alle Ehre und aller Dank. Es gibt nichts Besseres, als Jesus zu dienen und Jesus nachzufolgen. Denn Gott hat immer das letzte Wort. Und es gibt keine Weisheit, kein Verstand und keinen Rat wider den Herrn. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur bei dir finden wir wirklichen Rat, wirkliche Orientierung. Und Herr, du lachst über die Menschen, die stolz sich über dich stellen. O Herr, schenk du, dass wir in Demut zu dir kommen, uns dessen bewusst sind, dass dein Rat der beste für uns ist. Du führst es herrlich hinaus. Du hast es versprochen. Dir wollen wir vertrauen. Wir danken dir von Herzen für diesen Gottesdienst hier, für deine Gegenwart, für deine Liebe, Herr, die wir erkennen dürfen. Herr, wir haben das nicht verdient. Es ist allein deine Treue und deine Liebe. Dir sei Dank dafür. Sei Dank für deine Gnade, dass du uns gnädig angesehen hast. In Jesu Namen. Amen.